Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. In trauter Zweisamkeit sitzen wir hier. Passt aber schon fast zur Episode, aber noch kein Spoilern.
Daniel, wir halten die Spannung, ja.
Ja, richtig. Jetzt überlegt ihr schon, aber wir fragen erst noch, Daniel, was gibt's Neues?
Ja, es gibt zweierlei Dinge. Zum einen habe ich nochmal angefangen, mir Babylon 5 anzugucken.
Oh, den Klassiker.
Das habe ich im letzten Jahr das Ganze zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe mir das dann auch entsprechend angeguckt. Und mittlerweile habe ich mir gedacht, ach, da waren ja noch so ein paar Nuancen, die ich gerne nochmal sehen möchte. Und dann habe ich nochmal angefangen, es zu gucken. Und es ist eine wirklich sehr schöne Folge. Es ist wirklich eine sehr schöne Serie. Ich weiß gar nicht, ob wir hierüber schon mal gesprochen haben. Ich glaube, ich habe nur mal im ausgespielt Jahresrückblick das Ganze erwähnt.
Ich weiß gar nicht, ob du erzählt hattest, als du das schon mal wieder angefangen hattest. Aber doppelt hält besser. Also,
ja, kann sein.
Ich habe sie ja auch schon mehrmals inzwischen gesehen. Und was mir so gut gefallen hat, ist, dass ich beim zweiten Mal in den ersten Folgen dann schon wieder Dinge entdeckt habe, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht einordnen konnte oder für belanglos gehalten habe. Also sie mir überhaupt nicht aufgefallen sind.
Ja.
Und beim zweiten Durchblicken dann so der Moment kam, wo ich gedacht habe, was ist, das taucht da schon so andeutungsweise auf. Also fand ich sehr faszinierend, ja, dass sich das so durchzieht.
Ja, und dann hat man noch die liebenswerten Charaktere, also hier mit Captain Sheridan und dann den anderen Garibaldi zum Beispiel, die ganzen Figuren. Das ist eigentlich sehr schön. Und ich habe mir dann zwischenzeitlich, gibt es ein paar Folgen mit Audiokommentar von Michael Straczynski, dem Macher der Serie. Und der hat mich auf ein Ding gebracht, das mir nie aufgefallen ist. Der hat nämlich, es geht um einen großen Konflikt zwischen den und den. Und wer diese Serie noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt kurz vorspulen. Die Schatten fragen immer, was willst du? Und die Wollonen fragen immer, wer bist du? Und das muss man, wenn man das im Hinterkopf hat, das muss man sich mal dann nochmal anschauen. Das ist wirklich sehr interessant. Und beide Völker arbeiten auch nur in diesen Absoluten. Die Schatten wissen nicht, wer sie sind, aber die wissen, was sie wollen. Und die Wollonen wissen, wer sie sind, aber wissen nicht, was sie wollen. Das ist ziemlich intelligent gemacht. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also eine ganz tolle Serie. Die Tricktechnik ist natürlich nicht mehr so toll. Das sieht man der Serie dann an, dass sie nicht so schön gealtert ist.
Sind immer die gleichen Animationen,
selbst
die nicht besonders, aber gut.
Ja. Aber
man lebt ja auch von was anderem als nur von tollen Bildern.
Und ganz am Ende, und das sagt der Straczynski dann auch in dem Audiokommentar, ganz am Ende geht es eben nicht um die tolle Technik, die Serie hat. Es geht nicht um die Ausstattung, nicht um das Budget oder die Art der Schauspielleistung, sondern es geht um die Charaktere und die Geschichte der Charaktere. Das ist der Kern dieser Serie und das ist eigentlich sehr gut gemacht. Also ein ganz klarer Tipp für alle Leute, die nochmal eine schöne Space Opera sehen möchten, mit einer sehr kontinuierlichen Geschichte, wirklich von Anfang bis Ende durchdacht.
Als der Bogen vorbei ist, lässt diese Serie für mich auch etwas
nach. Das stimmt,
nach.
Aber das ist wahr. Patrick, was gibt's bei dir Neues?
Ja, so viel Neues auch nicht. Ich habe jetzt Assassin's Creed, da gibt's den dritten Teil. Ich weiß nicht, inwiefern das grundsätzlich bekannt ist. Ist eben, man spielt einen Assassinen in einer bestimmten Zeit und was ich an dem Spiel so interessant fand vorher, war es eben, dass es mal ein neues Setting gab. Also man spielt es zur Zeit der amerikanischen Revolution. Also mal ein wirklicher Konflikt, der da im Hintergrund abläuft.
Im Gegensatz und zu den anderen Teilen, ne?
Auch die anderen hatten ja einen realen Hintergrund mit der Familie Borgia. Beispielsweise, also die haben sich immer dann zumindest bei den letzten sehr stark auch an den realen Hintergründen orientiert. Beim ersten weiß ich es nicht, den habe ich nicht so weit gespielt, aber haben da immer auch einen realen Hintergrund reingemacht und jetzt spielt man eben in den da noch nicht Vereinigten Staaten, also in den Kolonien und erlebt die Anfänge der Unabhängigkeitsbewegung und des Unabhängigkeitskrieges mit. Ich habe es jetzt noch nicht so weit gespielt, um abzuschätzen, wie... Also ich gehe mal davon aus, dass man die ziemlich durchspielt und im Hintergrund natürlich der alte Konflikt zwischen den in Anführungsstrichen guten Assassinen und den bösen Templern, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen, ist jetzt etwas platt runtergedrückt. Man möge es mir verzeihen, aber das läuft im Hintergrund weiter und auch etwas stärker in die reale Ebene, also in die jetzige Zeit hinein das Ganze bewegt. Ich habe so ein bisschen ausprobiert, da gab ja so einige Dinge, die sie da für besser empfunden haben. Also man kann läuft viel mehr durch die Wildnis und dann kann man sogar über Bäume klettern und so weiter. Das sah erstmal ganz nett aus, mich nervt es inzwischen häufig, weil es wie Straßen sind, also es gibt nur den einen Weg und wenn man dann von der Straße runterfällt, also von den Bäumen, dann muss man erstmal suchen, bis man irgendwo wieder hochklettern kann. Das geht auch nicht überall. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, es ist der beste Teil der Serie. Zumindest vom Setting spricht es mich momentan noch am meisten an. Und
ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Ja. Also erster Teil war, glaube ich, Jerusalem, Mittelalter oder sowas, ne?
Genau,
zweiter
richtig.
Zweiter Teil war Italien, Renaissance,
ja. Ja, genau. Italien ging dann rüber bis nach Konstantinopel, ja. in den Folgeteilen und jetzt eben Unabhängigkeitskrieg. Aber es ist sowieso eine Geschichte, die relativ selten von Spielen also der Bürgerkrieg ja schon, Nord gegen Süd, da gibt's ja massig, gibt's ja auch das ein oder andere Spiel zu, was das aufgreift. Aber dieser Unabhängigkeitskrieg ist mir zumindest so selten präsentiert worden.
Ja, stimmt.
Auf diese Art und Weise.
Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und wie Patrick schon angekündigt hat, passend zu unserem Duett-Podcast beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Duette im Rollenspiel, beziehungsweise das Spielen von One-on-Ones, also mit einem Spielleiter und einem Spieler.
Ja, es klang jetzt gerade irgendwie sehr hochtrabend, Duette im Rollenspiel.
So ist zumindest der Untertitel dieses Artikels, der von Ralf Sandfuchs und mir abgefasst wurde und im Cthulhus Ruf Nummer 2 erschienen ist. Gut, Patrick, hast du schon mal ein One-on-One geleitet? Das ist doch schon mal eine gute Einstiegsfrage.
Nicht wirklich. Was ich durchaus schon mal gemacht habe, ist, wenn längere Zwischenszenen waren, dass ich die so ein bisschen gespielt habe. Aber so wie ich mich auf einem normalen Rollenspielabend also ein Charakter ist eine längere Zeit von der Gruppe getrennt, man trifft sich dann einen Abend oder Nachmittag mal und spricht so ein bisschen durch, was da passiert ist, sowas schon. Auch durchaus mit einer größeren erzählerischen Form und auch Interaktion. Aber ich glaube noch nie wirklich, dass man ein Abenteuer gezielt sehr ausführlich darauf vorbereitet hat. Ja, ist immer so ein bisschen, muss man immer mit Arbeitsaufwand und dem Ergebnis dann rechnen. Wenn ich eine größere Runde vorbereite, habe ich 4 Spieler sozusagen glücklich gemacht, da macht man es mit einem. Ich habe ehrlich gesagt bisher auch noch nicht dran gedacht, weil Gruppenspiel immer noch ein bisschen anders funktioniert als das
Einzelne. Wenn der Matthias jetzt hier wäre, würde er Folgendes sagen: Rollenspiel ist wie Gesellschaftsspiel und es gibt einen gesellschaftlichen Aspekt, der bei einem One-on-One einfach unter den Tisch fällt.
Ich würde dem noch nicht mal großartig widersprechen.
Ich würde auch sagen, das ist ein Fall. Aber nichtsdestotrotz hat das One-on-One seine Daseinsberechtigung. Also ich habe das schon mehrmals gemacht. Und zwar habe ich Pendragon gespielt als One-on-One, als kein anderer meiner Mitspieler Zeit hatte. Ich habe Cthulhu One-on-One geleitet. Sowohl normale Spielrunden als auch auf Messen oder auf Conventions. Und das funktioniert. Es ist eine andere Art von Spiel. Aber es hat seine Daseinsberechtigung, denke ich. Auch wenn einige jetzt denken, ja, das lohnt sich nicht. Wenn wir uns treffen, dann muss auch die Gruppe dabei sein. Vielleicht kann der Podcast einen Ansatz geben oder auch einen Ruck geben, um das Ganze mal auszuprobieren.
Ich glaube, was wichtig dabei ist, ist so jetzt aus dem Bauch raus, dass du ein gutes Material dabei hast. Ihr habt in einer, ich will jetzt keine Werbung machen.
Doch, aber, lobe ruhig die Zeitschrift. Sie ist sehr gut.
Ihr habt in diesem sehr günstigen und sehr vollen Magazin ja eine sehr, nein, ist ja direkt ein Abenteuer mit drin, wo ich schon gedacht habe, ja, vielleicht probiert man es dann einfach mal aus, wenn man es sozusagen auf ein Silbertablett bekommt. Sind ja auch einige Abenteuer, die man, wo man dann vielleicht auch im Nachhinein denkt, ja, die kann man auch wirklich mal gut alleine spielen. Aber es sind eben auch Hindernisse dabei und ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber einer der Vorteile vom Gruppenspiel neben der Geselligkeit ist ja meines Erachtens vor allen Dingen auch, dass du Aufgaben an bestimmt, dass du die ganzen Aufgaben, die so eine Gruppe oder die Herausforderungen, die in einem Abenteuer aufkommen, auf die ganze Gruppe aufteilen kannst. Jetzt im klassischen Fantasy hast du eben den Schurken, der dafür da ist, irgendwo einzubrechen, Türen aufzumachen, sich vielleicht ein bisschen spionagemäßig das ganze Feld zu sondieren. Du hast den Kämpfer, der genau, du hast den Kämpfer, der im Einzelfall dafür da ist, dann auf die Fresse zu kriegen und den Gegnern einen reinzuwürgen.
Der Magier hat das Wissen und die Zauberkräfte, der Kleriker ist zum Heilen da. Jeder hat seine Gruppenaufgabe.
Genau, irgendjemand, der dafür da ist, gesellschaftlich die Gruppe zu repräsentieren. Also irgendwie läuft das dann immer. Und jetzt fokussiert man das Ganze auf einen Spieler, der dann ja auch möglichst viel können muss. Oder man muss das Abenteuer eben sehr speziell
auf ihn zuspitzen. Ich glaube, man muss das Abenteuer zuspitzen. Ich denke, dass es sehr interessant sein kann, wenn du tatsächlich, und der Artikel ist eben in einem Cthulhu-Magazin erschienen, also beschäftige er sich vordringlich mit Horror und Cthulhu, wenn man tatsächlich einen Bankangestellten spielt oder einen Feuerwehrmann und dann daraus ein Abenteuer baut, dann kann man das tatsächlich unglaublich persönlich zuschneiden, wie es niemals in einer Gruppe möglich wäre. Weil man einfach diesem Charakter die komplette Aufmerksamkeit schenkt, und zwar die ganze Zeit. Da sich der Artikel mit Cthulhu beschäftigt, ist er natürlich sehr auf den Horroraspekt zugeschrieben. Wenn man jetzt überlegt, dass der meiste Horror eigentlich dann existiert, wenn man eben alleine irgendwo ist, dann bietet sich ein One-on-One für das Horrorgenre vielleicht an. Ich bin nicht sicher, ob man das in jedes Genre übertragen kann und sollte. Beispielsweise könnte ich mir Fantasy-Szenarien eben auch als One-on-One vorstellen. Die Pendragon-Geschichte funktionierte eigentlich sehr gut als One-on-One, weil Ritter oft auch alleine auf Aventüre ausziehen.
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist die Frage, wie stark sind Regeln gefordert? Also Cthulhu zeichnet sich ja für mich dadurch aus, dass es sehr regelarm ist. Und wenn dann Würfel mal drankommen, dann dann sind die aber schnell geklärt. Das heißt, es gibt keine langen Mechanismen. Und zum anderen gibt es lebt Cthulhu sehr stark von der Story. Ich kann mir auch eine Fantasy-Geschichte vorstellen, wo das genauso funktionieren kann. Ich glaube, man kann das mit relativ vielen Systemen machen. Nur dieses Besondere beim Horror ist ja gerade dieses Gefühl, alleine zu sein, niemanden zu haben, der einen unterstützt. Man steht alleine da und ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man abends irgendwo alleine durch dunkle Gassen geht. Es ist ein anderes Gefühl, als wenn man mit einer großen Gruppe unterwegs ist. Von daher, auch das zeigt ja schon den Unterschied, der gerade beim Horrorgenre dann
dazu kommt. Bei D&D muss ich jetzt überlegen, dass das ganze System darauf ausgerichtet ist, eine Standardgruppe zu haben, die aus einem Kämpfer, einem Magier, einem Kleriker und einem Schurken besteht. Ich bin nicht sicher, ob dann alle Begegnungen innerhalb eines Spiels dann immer noch so gut funktionieren, wenn der Spielercharakter nur ein Schurke ist.
Ich glaube, du musst Kämpfe so ein bisschen außen vor lassen oder sehr gut anpassen. Gerade bei jetzt D&D oder vielleicht auch bei DSA wird das aber vielleicht auch zu sehr rausziehen, finde ich, aus dieser sehr innigen Begegnung, wenn du dann erstmal anfängst, eine Viertelstunde lang zu spielen, anstatt die Geschichte weiterleben zu lassen. Aber du musst sowas natürlich dann immer extrem anpassen. Ich glaube, du könntest nicht einfach, wie es bei Cthulhu wahrscheinlich häufig ging, ein Buch aus dem Regal nehmen und sagen, hier komm, dann spielen wir beide jetzt eben dieses Abenteuer. Sondern du musst das wirklich dann sehr eng mit dem Charakter verbinden. Auch das nicht unbedingt immer eine einfache Geschichte. Und du musst es dann auch vom Ablauf anpassen daran, dass eine Person das auch wirklich gut schaffen kann und auch realistisch schaffen kann.
Es gibt ein paar Systeme und es gibt auch ein paar Abenteuer, die sehr speziell auf diese One-on-Ones ausgerichtet sind. Also damals für D&D oder AD&D war es, glaube ich, dann, gab es von TSR so Solo-Szenarien, die man dann spielte, also die für den Kämpfer eine, für den Kleriker eine, für den Magier eine. Solche Dinge gab es dann, die ganz interessant waren, aber natürlich eben typisch D&D. Es gibt neuerdings auch Systeme, die sich damit beschäftigen. Die haben manchmal eine Richtung irgendwie Partnerspiele, also irgendwie so Kennenlernspiele oder sowas. Habe ich mir noch nicht angeschaut, diese Sachen. Ich liste aber nochmal in den Shownotes ein paar Sachen auf, die ganz interessant waren. Da gab es ein Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wo man nachforscht, was mit einer Frau passiert ist. Und bevor man startet, bereitet man das Abenteuerbuch ein bisschen vor. Also da werden ein paar Seiten rausgerissen, glaube ich, und irgendwie was eingeklebt. Ich bin nicht ganz sicher. Das schaue ich nochmal nach.
Vielleicht sollten wir aber nochmal eben auch darauf zu sprechen kommen, was das Besondere an One-on-Ones ist. Ich glaube, bisher haben wir uns nur damit beschäftigt, wie funktioniert's und was funktioniert's. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass du die Abenteuer dann wirklich auf den Charakter zuschneidest oder schneiden solltest. Oder als Minimum dieser Charakter natürlich ständig im Rampenlicht ist. Also wir hatten, glaube ich, schon Folgen, wo es darum ging, wie kriege ich es in der Gruppe hin, dass jeder mal dran ist, die verschiedenen Spielertypen und ähnliches. Jeder soll mal so seinen Moment möglichst am Spielabend haben, wo er die wichtige Person ist. Und ich glaube, jeder, der mal größere Gruppen hatte, weiß, dass das extrem schwierig ist, das auch wirklich hinzukriegen. Mit nur einem Spieler fokussiert man sich auf diesen Spieler, auf den Charakter, der dahinter steckt, und eigentlich hat der ja den ganzen Abend sein Highlight, also ist eigentlich immer im Rampenlicht.
Gleichzeitig wird man auch gezwungen, kreativ zu sein, wenn man es drastisch ausdrückt. Wenn der Charakter eben nicht die Fähigkeiten besitzt, die ein guter Kämpfer hat, oder eben nicht die Fähigkeit besitzt, die Alarmanlage auszuschalten, dann muss man überlegen, wie man trotzdem an das Ziel seiner Anstrengung kommt. Und das kann ganz interessant und auch fordernd sein. Außerdem, um nochmal beim Horrorbereich zu bleiben, und das ist ein Faktor, den finde ich ganz wichtig. Der ist jetzt sehr speziell auf ein Genre fokussiert, aber es ist unglaublich interessant, was man damit machen kann. Wenn du nur mit einem Spieler und einem Spielleiter spielst, dann hast du nur eine Sicht der Realität. Du kannst dich nicht absichern bei deiner Gruppe. Wenn du alleine das Monster im Bürokomplex siehst und der Spielleiter sagt, dass kein anderer das Ding gesehen hat und du hast niemanden in deiner Gruppe, der das Ding auch gesehen hat, dann kannst du natürlich in Zweifel getrieben werden. Ist das Ding überhaupt da? Ist es nur eine Einbildung? Der Spielleiter kann damit also sehr schön spielen. Er kann den Wahnsinn sozusagen sehr gut darstellen in so einem One-on-One. Und das ist, glaube ich, besser als in einer Gruppengeschichte, weil da sozusagen sich die Gruppe untereinander stützt. Bei einem One-on-One ist es viel leichter, sozusagen den Teppich wegzuziehen, und dann liegt man am Boden.
Ja, das stimmt, man kommt viel leichter, also man kommt nicht so leicht wieder auf die Füße und kann einfach so sagen, ja, das ist wirklich so, und die anderen sehen es einfach nur nicht, sondern in dem Moment ist das überhaupt da oder nicht, und war auch ein interessanter
Aspekt. Aber wie gesagt, es basiert eben sehr stark auf einem Genre dann, und man kann damit noch, denke ich, viele andere Sachen machen. Kommen wir aber mal dazu, wenn wir jetzt das leiten als Spielleiter. Also die Anforderungen sind ein bisschen anders als bei einer normalen Runde, denke ich.
Ich glaube, eine Grundlage ist, dass man sich natürlich mit dem Spieler vorher absprechen sollte und muss. In erster Linie natürlich schon um die Grundfrage, was willst du überhaupt spielen und was willst du spielen? Oder was wollen wir spielen, ist vielleicht die bessere Ansicht als was willst du spielen, sondern was wollen wir spielen, damit man nicht irgendwie sich eine tolle Geschichte ausdenkt und der Spieler kommt hin und hat was völlig anderes erwartet vom Grundsetting, was man dort machen will. Irgendwie viktorianisches England versus 20er Jahre wäre schon eine Geschichte, wo du dann sagen würdest, ja, eigentlich hatte ich hier gehofft, wir spielen in London, und schon ist so ein anderes Grundgefüge da. Von daher muss man sich da, glaube ich, allein schon was den Inhalt angeht, schon mal grob auf etwas orientieren, sowohl was das Wo, aber auch vor allen Dingen, was das Was angeht. Also, was will man spielen? Will man Charakter spielen? Will man irgendwie ein bisschen Action-Pulp-orientierter spielen? Detektivgeschichten, was auch immer? Was sollen so wesentliche Elemente sein? Das hat man sonst bei Gruppen, ist das natürlich auch eine wichtige Grundfrage. Was ist so der Gruppenkonsens? Aber da kannst du immer noch begründen, ja, der eine will nun mal auch seinen Kampf haben an dem Abend, darum gibt's den jetzt vielleicht mal ein bisschen fokussierter, weil der letzten Male nicht so stark dran war. So kannst du da so einen Ausgleich finden, damit alle ihren Spaß haben. Da muss es aber wirklich für den einen
Spieler stimmen. Und natürlich auch für den Spielleiter. Also, dass beide versuchen, zusammen eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, wir sagen das sehr häufig in diesem Podcast, aber Rollenspiel ist eben Kommunikation. Und also, wenn man da schon nicht kommuniziert, dann gibt es offensichtlich ein Problem. Kommunikation ist auch noch ein gutes Stichwort. der Spieler und der Spielleiter sind ja die einzigen, die hier spielen. Das heißt, das Ganze ist recht anstrengend. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn für den Spieler ist es anstrengend. Er kann sich nicht zurücklehnen. Und der Spielleiter ist natürlich auch die ganze Zeit gefordert, weil er ständig in einem Dialog ist mit dem Spieler. Darauf muss man vorbereitet sein.
Ja, und es erfordert dann auch eine, ja gut, Kreativität hatten wir jetzt bisher gerade beim Spieler gesucht, um sozusagen die Schwächen, die der Charakter hat, auszubügeln durch Umwege und sich was zu überlegen, aber gerade auch vom Spieler dann natürlich, weil jedes Mal, wo eine der beiden Seiten stockt und nicht weiß, was sie tun soll, gerät das Spiel natürlich auch im Stocken. Das heißt, ein Spielleiter muss auch eine höhere Kreativität an den Tag legen, um auch schnell zu reagieren, wenn der Spieler eine besondere Idee hat. Ansonsten kriegt man ja vielleicht in der Diskussion schon mit, was sie alles machen können und fängt im Hintergrund schon an, sich da irgendwas auszudenken. Aber da sagt er, ja gut, ich gehe jetzt da und dahin. Und da muss man auch sofort, möglichst sofort wissen, was man dann dort machen will.
Das ist eine ziemlich große Aufgabe, die auch viel Konzentration erfordert. Man muss tatsächlich auch zuhören. Also oft kann man sich auch als Spielleiter oder als anderer Spieler eben ein bisschen zurücklehnen und dann ein bisschen erzählen lassen. Aber in dieser Form gibt es das hier nicht. Es gibt sozusagen keinen Rückzugsort. Man ist ständig dabei und man muss ständig irgendwie was machen. Gleichzeitig, und das ist jetzt, denke ich, auch der Kern des Ganzen, muss zwischen dem Spieler und dem Spielleiter ein Vertrauen existieren. Man muss als Spielleiter wissen, wie weit man gehen kann, gerade im Bereich Horror. Also wenn man weiß, dass der Spieler Angst vor Spinnen, Ratten, Dunkelheit und so weiter hat, dann ist das in einer Gruppensitzung, glaube ich, was anderes, als wenn man das alleine ausspielt. Spieler und Spielleiter müssen sich untereinander wirklich vertrauen, um auch zu wissen, hey, ich weiß, der geht hier über keine Grenze, die mir persönlich unangenehm ist.
Und wenn, sollte man sowas sofort kommunizieren, das gehört auch zur Kommunikation dann dazu, in dem Moment zu sagen, mach mal ein bisschen ruhiger mit dem, also ich hab's verstanden mit dem Spinnen, aber also das geht zu nah, mach mal ein bisschen langsamer damit oder dass man das einfach dann auch offen sagt in dem Moment, aber jetzt habe ich dich
abgeblüht. Nee, das ist genau das, was ich meine. Also,
weil ich meine, das ist auch wieder der Unterschied zum Grupp. Wir sagen auch immer, ich glaube, das ist einer unserer Hauptaussagen, dass Spielleiter ein Feedback brauchen, aber beim Gruppenspiel kann man immer noch sagen, ja gut, kann ich ihm nach dem Rollen, muss ich jetzt nicht mittendrin sagen, dass ich das gerade ein bisschen blöd finde, die Situation, oder mir das gerade nicht so viel Spaß macht, das kann man später immer noch mitteilen. Aber in dem Moment kann man sich eben nicht zurückziehen, man kann nicht sagen, ja komm, quäl mich weiter und irgendwie wird das schon aufhören, das klappt nicht, dann geht einem das wahrscheinlich dann zu nah und da muss man da auch dann offen sagen, Jetzt ist gut, ich habe es verstanden, oder kannst du das ein bisschen anders umlegen und man dann auch für beide Seiten mit mehr Spaß an der Sache weitermachen.
Man muss da wirklich Rücksicht haben, also sowohl von Seiten des Spielers als auch des Spielleiters, wahrscheinlich vom Spielleiter noch ein bisschen mehr. Das ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so überzogen, das Ganze. Aber wenn man das schon mal gemacht hat, wird man sehen, es ist eine doch etwas andere Erfahrung als dieses Gruppenspiel.
Was wichtig ist, ist auch diese Grundüberzeugung, der Spielleiter spielt nicht gegen mich. Sonst bist du in der Gruppe gegen den Spielleiter, das ist dann auch schon immer ärgerlich, wenn du als Spielleiter als Gegner gesehen wirst, aber da kommt man dann noch eher mit klar. Wenn du da wirklich One-on-One hast und der Eindruck entsteht, der Spielleiter will mich eh nur fertig machen, dann stimmt da auch was nicht. Auch das muss ein Vertrauen sein, dass der Spielleiter nicht gegen den Spieler arbeitet, sondern einfach gemeinsam eine schöne Geschichte erleben will.
Ich bin mir sicher, dass dieses Thema vielleicht einige Diskussionen auslöst in den Kommentaren. Vielleicht überziehen wir das Ganze auch und One-on-Ones sind wesentlich normaler, als wir es jetzt darstellen, und es gibt genug Leute, die damit Erfahrung haben. Einen großen Vorteil muss ich natürlich noch reinbringen: Es ist viel leichter, einen Termin zu finden für die Rollenspielrunde. Schließlich muss man nur zwei Leute koordinieren. Ja, und gut, man kann damit doch, denke ich, auch sehr interessante Geschichten erleben. Also ich bleibe dabei, gerade im Horrorbereich bietet sich das Ganze an. Das kann man gut einmal testen. Es gibt so ein paar Abenteuerideen auch in dem Artikel. Ich liste die auch gerne nochmal in den Shownotes auf. Gerade Cthulhu-Abenteuer, die sich sehr schön als One-on-One eignen. Und es gibt sogar eine kostenlose Monographie mit 3 Abenteuern für Cthulhu, wo sogar vorgefertigte Charaktere bei sind.
Das heißt, probiert's mal aus. Also ich werd auch mal gucken, ob ich es nicht auch mal noch mal intensiver teste als eben nur so Zwischenzeiträume bei Fantasy, die eigentlich auch eher erzählerischen Formen mit interaktivem Charakter hatten, sondern das mal ganz anders aufzuziehen. Es ist, aber was mir da schon aufgefallen ist, ist ein anderes Spielgefühl, wenn man nur zu zweit da sitzt und dann, also die Grundstimmung ist schon eine ganz andere. Aber ich, ich werde es auch nochmal ausprobieren. Mich würde auch interessieren, was habt ihr diesbezüglich vielleicht schon erlebt, was lief gut, was nicht und sowas. Also ich bin auch gespannt, ob es nun eine längere Diskussion in den Kommentaren wird man sehen, aber so eure Meinung würden mich da schon interessieren, wie ihr das
einschätzt. Es kann auf jeden Fall nicht dieses Gruppenspiel ersetzen. Das kann das One-on-One, glaube ich, nicht leisten. Es ist eine andere Art von Spiel. Ja, das ist...
Der Geselligkeitsfaktor
das ist der
wichtige nicht zu unterschätzen.
Punkt, der Geselligkeitsfaktor. Also, wie gesagt, wenn Matthias hier wäre, das wäre das Ding, was er immer gerufen hätte. Ja. Okay.
Bis dahin, dann sagen wir viel Spaß beim Ausprobieren oder von mir aus auch weiter den Gruppenrollen spielen. Was auch immer ihr spielt, viel Spaß und bis dann.
Tschüss.